Ich darf Sie und darf euch alle recht herzlich begrüßen zu diesen Bibelabenden heute, morgen und am Mittwoch unter dem Thema Daran scheiden sich die Geister. Ich grüße euch und Sie hier in der Kirche, aber natürlich auch all diejenigen Geschwister, die uns jetzt über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Schön, dass wir diesen Abend gemeinsam verbringen dürfen in und am Wort Gottes. Ein ganz besonderer Gruß gilt natürlich dir, lieber Ulrich. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast von Kassel nach Bremen. Wir haben eben so ein bisschen gesprochen bei mir im Büro und hat Ulrich mal so ein bisschen so Revue passieren lassen, was dann so seine Dienste alle so gewesen sind in Bremen. Und du warst ja schon das ein oder andere Mal hier bei uns, 2011 die große Evangelisation, die wir mit dir haben durften. Und du hast auch erzählt, wie es war, 2000 die große Evangelisation pro Christ, damals halt mit den ganzen Allianzgemeinden. Aber dann hast du auch erzählt, dass es noch viel, viel weiter zurückgeht. Du hast erzählt, wie das damals war in der Epiphanias-Gemeinde, wo du eine Jugendevangelisation gemacht hast. Und damals war unser Pfarrer Dr. Huntemann noch Pfarrer in der Epiphanias-Gemeinde. Und der liebe Bernd Bierbaum, der war damals Vikar gewesen halt. Also so lange sind die Dinge schon zurück hier. Und schön, dass wir heute Abend dieser Geschichte so etwas Neues hinzufügen können. Diese drei Bibelabende, die wir machen. Und schön, dass du gekommen bist. Einfach, dass du uns einfach da mit hineinnimmst in das einfach, was Bibel ist und woran sich da eben dann manchmal auch die Geister scheiden. Ja, wenn Ulrich Pazani da ist, dann muss man den nicht vorstellen. Das ist etwas so, als wenn du bei der Jahreshauptversammlung bei Bayern München erklärst, wer Franz Beckenbauer ist. Da wird auch jeder mit den Schultern zucken. Also in der bibeltreuen Gemeinde ist das obsolet. Das müssen wir nicht mehr machen, Ulrich. Aber so ganz kommst du mir dann doch nicht weg, dass ich dir so zwei, drei Fragen stelle, wenn ich dich einfach mal hier neben mich bitten darf. Und zwar habe ich das ja auch schon gesagt, also ich will da nichts Persönliches fragen, so nach dem Motto, wie groß, wie schwer und was ist dann dein Lieblingsgericht hier. Aber weil es Bibelabende sind, würde ich dir gerne so drei Fragen zur Bibel stellen. Lieber Ulrich, kannst du uns mal sagen, was dein Lieblingsbuch in der Bibel ist und warum?
So wirklich habe ich keine große Ausnahme, aber wenn es schon sein muss, ist es der Römerbrief. Weil das ist das ganze Evangelium. Paulus schreibt den Römerbrief, um die römische Gemeinde zu überzeugen, dass man das Evangelium aller Welt sagen will. Deshalb erklärt er es. Also ich kau den immer wieder. Heute gehen wir in den 1. Korintherbrief, kommt ja gleich dahinter.
Ja, also wenn ich hätte wetten sollen, hätte ich genau gesagt, ja, ein Mann deines Formates, der wird genau diese Antwort geben. Es wird der Römerbrief sein, halt, also keine Frage.
Super. Ja, das ist die Antwort, die alle Lumpen geben. Denn nur wenn du den Römerbrief kapierst, weißt du, dass du ein verlorener Halunke bist, der nur durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet wird. Und insofern ist das Kern. Nichts Prominentes, das sind nur die Verbrecher, die das kapieren.
Kein Widerspruch. Ja. Dann eine zweite Frage. Was ist denn so deine Lieblingsübersetzung oder vielleicht die Übersetzung, mit der du am meisten momentan arbeitest? Du wirst natürlich sagen, du liest natürlich alles im Urtext halt, dann schäme ich mich wieder halt. Aber wenn du denn mal nicht da guckst, was ist denn so deine Lieblingsübersetzung, dass vielleicht der ein oder andere auch mal Spaß kriegt, sich mit dem Römerbrief in einer anderen Übersetzung zu beschäftigen?
Ja, dafür muss ich enttäuschen. Ich lese mein Leben lang Luther. Übersetzung von Martin Luther. Kennst du den? Ein Zahnarzt ist ja, das, genau. Aus Bremen.
Genau. Flüchtig. Da darf ich dir vielleicht sagen, wir werden, weil die 84 ja nicht mehr aufgelegt von der Deutschen Bibelgesellschaft, ja. Im Sommer haben wir 500-jährige protestantische Predigt, auch ein Lutheraner, der hier war, da werden wir extra nochmal die neu auflegen. Das haben wir 5000, wir werden dir eine zuschicken, wenn du so magst, drückst du extra von unserem Reformationsjubiläum.
Ja, ich lese sie sogar 2017, also obwohl da Brüder und Schwester drin steht. Das muss man das kritisieren, ja.
Wir sind da ein bisschen weiter als der Bruder Pazani. Wir lesen die 84er, weil die eben nicht so gegendert ist. Das ist ja die Entscheidung auch von uns gewesen. Ja. Aber als dritte und letzte Frage, so ein Profi wie du, so ein erfahrener Mann, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wenn du Bibel liest, wie man das oder wie du das machst. Da ist ja jeder so ein bisschen anders, jeder hat so ein bisschen so seine Methodik. Einfach nur sagst, so in der Regel, wenn du deine Bibellese machst, wie machst du das? Wie sieht sowas aus, wenn du dich mit einem Bibeltext beschäftigst?
Also ich vermute, dass ich heute hier alles lauter Leute enttäusche. Ich mache das ganz normal. Als ich 14 war, haben mir in der Jugendarbeit meine Gruppenleiter beigebracht, dass ich den Wecker stellen soll und eine Viertelstunde früher aufstehen und dass ich regelmäßig in Fortsetzung die Bibel lese. Einen Abschnitt mehrmals lesen, beten, darüber nachdenken und so. Und so mache ich das bis heute und genieße das. Und das ist für mich das Abenteuer. Also ich war 14, als ich anfing. Ich werde jetzt demnächst 84. Und ich sage, dass ich noch nie in meinem Leben eine so große Freude hatte, mich morgens hinzusetzen, meine Bibel aufzuschlagen und sie zu lesen wie heute. Es ist immer eine Überraschung und ich habe überhaupt kein Besonderes. Ich lese in wie viele andere Christen die fortlaufende Bibellese aus der ökumenischen Bibellese da. Sind wir jetzt im Lukas-Evangelium, kommst du in 4 Jahren durchs Neue Testament. Ich lese dann ja auch sonst vieles andere, aber ich halte mich an diese, freue mich auch daran zu denken, es gibt jetzt tausende von Christen im Land, die lesen heute Morgen den gleichen Bibeltext und beten darüber. Und ich lasse mich einfach immer überraschen. Was hat Jesus mir heute zu sagen? Ich finde das so befreiend, dass ich sagen kann, Herr, was ist dir wichtig? Was ist dein Thema heute? Und dann habe ich seit 15 Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen länger, habe ich mir angewöhnt, dass ich nach dem Bibelstudium der stillen Bibel lese und so, wo ich in Gedanken bete, dann immer einen Psalm. Und dann mache ich auch immer von vorne nach hinten durch, 150 Psalme, jeden Tag. Und auch da entdecke was ist das für eine Wohltat? Mir fallen oft nicht so die richtigen Sachen beim Beten ein, was sollte ich beten? Und wenn ich dann die Psalmen Satz für Satz nehme und mir Satz für Satz aneigne, dann staune ich darüber, was man alles beten darf. Also manches ist so frech, dass ich von mir aus nie mich getraut hätte, das zu beten. Fragen, Gott fragen und anklagen. Aber es ist das, Bonhoeffer hat ja mal gesagt, dass die Psalmen, obwohl die von Menschen gebetet sind, Gottes Wort sind, weil Jesus sie alle gebetet hat. Und er der Sohn Gottes ist und er gibt sie uns und jetzt darf ich sie beten und weiß, ich bete das, was der Herr selber gebetet hat. Und das tut mir gut. Da kann ich mich reingeben. Also so sieht das morgens aus. Und dann habe ich auf meinem iPhone eine lange Liste mit all den Namen. Da kommt der Olli Latzel auch drauf vor. Und manche Freunde und Feinde kommen da übrigens vor. Und da gehe ich dann durch und um die Welt und all die Namen und sage, Herr, du weißt, was sie brauchen, segne sie. So geht es morgens, ist nichts Besonderes. Also.
Ja, ich danke dir, also wunderbar, danke. Also ich freue mich schon morgen auf die Antworten auf die 3 Fragen zur Bibel, die ich dir morgen Abend dann stellen werde. Also vielen lieben Dank schon mal so weit hier bis hierhin. Ja, wir freuen uns, dass Ulrich da ist und dass er uns die frohe Botschaft von Jesus Christus erzählen wird, und das wollen wir so ein bisschen einleiten mit einem Lied, das werden wir jetzt jeden Abend singen, das Lied 311, noch dringt Jesu frohe Botschaft. Wir singen alle 3 Liedstrophen und dann ist der Ulrich dran.
Lass uns beten. Ach Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du zu uns sprechen willst und öffne unsere Herzen. Rühre uns an, du weißt, was jeder braucht, wo wir hart und selbstgerecht geworden sind, da erschüttere uns. Wo wir voller Angst und Zweifel sind, da tröste uns. Öffne du selbst, du auferstandener Herr zur Rechten Gottes, öffne du selbst uns dein Wort. Amen. 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Ich liebe den 1. Korintherbrief, auch den 2. Es gab ja insgesamt 4 Briefe des Paulus an die Korinther. 2 davon haben wir. Wenn Sie den 1. Korintherbrief lesen, werden Sie irgendwann entdecken, dass er sich schon mal auf einen bezieht, den er vorher geschrieben hat. Und wenn Sie den 2. Brief lesen, werden Sie entdecken, dass er schon mal einen, den nennt man den Tränenbrief, geschrieben hat, den wir auch nicht haben. Aber die beiden, die wir haben, sind reich genug. Und ich liebe sie deshalb besonders, weil im 1. Korintherbrief deutlich wird, die Gemeinde damals in Korinth, das war ein richtiger Saftladen. Also was es da an Problemen gab, da schüttelt man den Kopf. Und ich finde das eigentlich tröstlich, sodass man nicht sagen kann, ja damals waren die guten alten Zeiten, da waren die Gemeinden toll und wunderbar und heute ist alles ganz schlimm. Wenn ich das lese, was es im 1. Korintherbrief, nur was Paulus da behandelt, es wird nur indirekt gespiegelt. Er geht ja darauf ein und dann erschließt man ungefähr, was die für Probleme gehabt haben. Wir werden da noch drauf kommen, morgen wird es ganz dicke. Aber es fängt gleich am Anfang an, da muss er gleich sagen, ihr habt Spaltungen wegen Peanuts, wegen irgendwelcher albernen Dinge. Die einen sagen, wir gehören zu Paulus, die anderen zu Apollos, die anderen zu Petrus. Die drei, die, da passte kein Blatt dazwischen, so einig waren die sich, wenn es um Jesus ging. Um das Evangelium. Aber der gelehrte Paulus, jüdischer Rabbi, Professor sozusagen mit 3 Doktortiteln, und der Fischer von See Genezareth und der supermodern gebildete, moderne Apollos, die hatten unterschiedliche Stilarten und da bildeten sich Fanclubs. Und es gab richtig Spaltung und Streit. Da sagt er, Paulus sagt, habt ihr sie denn noch alle? Ja, wisst ihr denn nicht, wo es wirklich drum los? Damit geht es schon im 1. Kapitel los. Und dann ist die Antwort, die Paulus hat, auf die vielen, dann später kommt dann auch noch Schlimmes andere. Die Antwort, die Paulus hat, ist von Anfang an, konzentriert euch aufs Zentrum, auf die Mitte. Und das ist Jesus, der Gekreuzigte, den Gott bestätigt hat in der Auferstehung. Kapitel 1 und Kapitel 2 sagt er, ich wollte nichts anderes wissen bei euch als Jesus und den Gekreuzigten. Und damit niemand auf den Gedanken kommt, jetzt meint er nur das Kreuz, aber die Auferstehung ist nicht wichtig. Kapitel 15 haben wir übermorgen. Wenn er vom Gekreuzigten redet, dann redet er von dem, den Gott in der Auferstehung bestätigt hat. Das war für Paulus völlig selbstverständlich, denn die Sache mit dem Gekreuzigten hielt er selber ursprünglich für eine idiotische, erbärmliche, schädliche Sache, die er mit Stumpf und Stiel ausrotten wollte, bis ihm der Auferstandene vor Damaskus begegnete. Also deshalb wäre der Paulus natürlich nie auf den Gedanken kommen, den Gekreuzigten und den Auferstandenen auseinanderzunehmen. Aber er sagt, das Kreuz ist die Mitte. Gott hat ihn in der Auferstehung bestätigt. So. Und da sagt er, das wollen wir jetzt tun. Ihr habt so viele Probleme. Es ist so schlimm in der Gemeinde. Nun war das so, die Gemeinde in Korinth ist ja deshalb, die Bremer müssen die, glaube ich, besonders lieben. Weil Korinth, das war eine der typischen Hafen, großen Hafenstädte des Römischen Reiches. Und die hatten alle Probleme, die Hafenstädte haben. Nicht? Da kam die ganze Welt zusammen, alle Nationen. Das war Multikulti gemischt. Da mit den Seeleuten, die brauchten alle mal ein Bordell. Davon gab es Hunderte in Korinth. Und das war hetero und homo und es ging kreuz und quer. Und das all, und in diesem Milieu entsteht eine Gemeinde von Jesus-Nachfolgern. Und kein Wunder, dass sie alle Probleme hatten. Alle Probleme, die man sich denken kann. Und deshalb finde ich so tröstlich, den ersten Korintherbrief zu studieren, weil man sagen kann, hey, dann wollen wir mal gucken, was uns das für uns sagt. Wir hätten da auch ein bisschen was zu bieten. An Nöten, an Zerrissenheiten, an Spaltungen, an ungelösten Problemen, an unter den Teppich gekehrten Sünden und wer weiß was alles. Und wie lebt man damit? So, und jetzt sagt er, man lebt damit, man weiß gar nicht, ob man leben kann, aber eins sage ich euch, in der Mitte, als Koordinatenkreuz zur Orientierung, das Kreuz des Jesus Christus. Wir lesen, Sie haben den Text ja auch vor sich, 1. Korinther Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden. Schönes Wort vom alten Luther, versteht heute leider kaum einer. Im Griechischen steht wörtlich, die aber gerettet werden. Das versteht jeder. Rettung ist immer dann nötig, wenn es um Tod und Leben geht. Also es geht hier nicht um ein bisschen Lebenshilfe. Die können wir auch alle gebrauchen, weil wir immer mal irgendwo ein Problemchen haben. Aber Rettung sagt man nicht, wenn man irgendwelche kleinen Problemchen löst, sondern wenn es um Tod und Leben geht. So sagt er. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt selig zu machen, zu retten, steht da wieder, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Heiden, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Das erste Problem, das Paulus serviert bekommt und aufgreift, ist, es gibt Spaltungen in der Gemeinde, Fankult, weil sie sich an Personen orientieren und sagen, der ist besser, der war hilfreicher, den haben wir nicht verstanden, der war so schwierig, aber der war. Und dann sagt er, lass das doch. kapiert doch, es geht um eine einzige wichtige Spaltung. Die solltet ihr ernst nehmen. Damit ihr wisst, dass die Spaltungen, die ihr euch leistet, das sind alles Albernheiten. Da lohnt sich's nicht, drum zu streiten. Es gibt eine Spaltung, die ist wichtig. Was ist das für eine? Vers 18, da heißt es, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, verloren werden. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Er sagt ja, darum geht's. Es gibt Menschen, die gehen in Ewigkeit verloren, weil sie nicht versöhnt sind mit Gott, weil sie ohne Gott leben, weil sie überzeugt sind, dass Gott nicht wichtig ist für ihr Leben, dass sie auch so zurechtkommen. Sie gehen verloren in Ewigkeit. Aber Gott möchte, dass Menschen gerettet werden, dass sie gerettet werden, nicht vor die Hunde gehen. Ich sage, dieses Entweder-Oder ist das Entscheidende, das Einzige und Entscheidende. Und deshalb sagt er, darum habe ich nur dieses eine Thema, den gekreuzigten Jesus, weil der ist es, der verlorene Menschen rettet. Die, die verloren gehen, halten die Botschaft vom Kreuz, sagt er, für dummes Zeug. Die, die gerettet werden, die wissen, das ist nicht nur Gottes Klugheit, sondern das ist auch Kraft. Was ist das, dieser Unterschied von verloren und gerettet? Spielt der eine Rolle heute? Wenn der und wo der keine Rolle spielt, werden sich auch Christen zwangsläufig streiten um andere Entweder-Oders, die aber albern sind, nebensächlich, zweitrangig, fünftrangig, weil sie ihre Leidenschaft verschwenden auf diesen Streitigkeiten mit den zweit- und drittrangigen Dingen, weil ihr Herz nicht angezündet ist in der Retterliebe Gottes, der sagt, mir ist nur eins wichtig, wie können geliebte Menschen, die ich geschaffen und erhalten habe und die mich vergessen haben und die meinen, sie können ohne mich leben, wie kann ich die nach Hause lieben? Wie können die gerettet werden? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sagt Paulus im 1. Timotheusbrief. Gott will alle retten. Und er will nicht, dass wir verloren gehen. Und Jesus hat in dem Wort, in dem er das Evangelium zusammengefasst hat, enger und konzentrierter, kann man das nicht zusammenfassen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat, damit alle, die dem glauben, nicht verloren gehen. Jesus will, dass wir nicht verloren gehen. Wenn man die Bibel liest, dann geht das durch Jesus leidenschaftlich in der Bergpredigt, wirbt er, geht ein durch die enge Pforte. Der Weg ist breit, die Tür ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele laufen. Da musst du nichts tun. Du musst einfach nur dich treiben lassen mit dem, was die Mehrheit denkt und sagt. Und das ist das schönste Gefühl, das man haben kann. Dann hast du lauter Bestätigung. Ringsrum sind lauter Leute, die alle mit dem Kopf nicken und sagen, das ist toll, was du sagst, das ist toll und gut, wie du lebst. Du fühlst dich dauernd bestätigt. Und ehrlich gesagt, das ist es doch, was wir suchen. In dieser unsicheren Zeit haben wir einen Hunger nach Bestätigung und deshalb ist das so verführerisch. Nach rechts und links zu spüren, dass alle Leute sagen, mach das, sag das, guck mal, das machen doch alle. Das ist gut, das tut dir gut. Jesus, leidenschaftlich wirbt er darum. Seht, die Tür ist breit, die Straße ist breit, viele gehen und der Weg führt in die Verdammnis. Tür ist schmal, der Weg ist schmal, nichts ist schwer. Jesus ist die Tür, Jesus ist der Weg, er schafft alles. Aber er zwingt nicht, er lädt ein. Aber er möchte, dass Menschen umkehren und gerettet werden. Also, das ist die wichtigste Spaltung. Und ich finde, das ist schon eine Hilfe. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass wir heute in der Christenheit, auch in unserem Land, viel, viel Streit haben und viel, viel Unein. Es gibt Fragen, die uns wirklich umtreiben und die nicht, keine Peanuts sind. Manches ist auch wirklich, also, manche sind auch Kulturfragen. Ich schaue mich im Land rum und sehe, dass jede Menge Gemeinden sich im Augenblick spalten, weil sie sich über den Musikstil in ihrem Gottesdienst nicht einigen können. Die Geschmäcker sind halt verschieden. Nicht jeder hat so eine schöne Orgel wie ihr und so eine schöne Orgelmusik. Andere haben da eine Band und da steht da ein Schlagzeug. Aber darüber spalten sich Gemeinden. Aber ich habe in der ganzen Bibel noch kein Wort gelesen, welcher Musikstil denn nun für Christen wichtig ist. Kultur trennt, aber das ist uns wichtig. Jeder darf seinen Geschmack haben. Aber wenn wir uns streiten und spalten und einander den Glauben abschälen, wegen Geschmacksfragen, welche Musik man singen darf? Also, da sagt der Paulus, pass mal auf, habt ihr kapiert, was die eigentliche Spaltung ist in dieser Welt? Es gehen Menschen in Ewigkeit verloren, weil sie Jesus nicht kennen. Hast du das begriffen? Kannst du die Maßstäbe richtig sehen? Nimm zur Kenntnis, dass es Leute gibt, die das für dummes Zeug halten, wenn von Jesus, dem Gekreuzigten, geredet ist. Ja, es gibt krasse Ablehnung. Darum lohnt sich zu kümmern. Darum lohnt sich zu kümmern. Denn das ist der zweite Punkt. Also der erste ist die wichtigste Spaltung. Und der zweite Punkt ist jetzt ja, woran scheiden sich denn die Geister? Wie war es damals und wie ist es heute? Wird ja ganz klar beschrieben. Also die einen sagen, das ist dummes Zeug, die Klugen, die Schriftgelehrten, das waren jetzt jüdische Theologen, und die Weisen dieser Welt. Also er denkt in allen Kulturen, in der jüdischen Kultur, die kannte er sehr, sehr gut, weil er daherkam. Er war einer der gebildetsten Pharisäer selber. Der kannte seine Kollegen. Der wusste genau, warum die sich an Jesus geärgert hatten. Denn das hatte er ja alles mit Leidenschaft und bittersten Konsequenzen bis hin zur Christenverfolgung getan. Übrigens ist das immer eine schöne Sache. Ich finde das immer sehr gut, wenn Menschen sich heute bekehren, die früher Feinde des Evangeliums waren. Das werden die besten Mitarbeiter in der Gemeinde. Denn die können sich noch gut vorstellen, wie man so richtig als Verächter von Jesus denkt und tickt. Was sich Christen, die in der dritten Generation immer fromme Eltern und Großeltern gehabt haben, die können sich das oft gar nicht vorstellen, wie so ein gottloser Heide richtig tickt. Paulus wusste das, wie die Feinde des Kreuzes dachten. Und die verachteten Jesus. Das sagt er. Die einen, die Juden, sagten, also das ist doch ein Skandal, dass der Messias, also der Löser, der die Welt rettet, Israel rettet und die Welt rettet, dass der verblutet und erstickt, ohne sich wehren zu können am Kreuz. Das ist doch ein Skandal. Steht ja hier wörtlich, Sie vielleicht auch schon gehört, bei Ärgernis steht im Griechischen das Wort Skandalon. Und das Skandalon ist eigentlich das kleine Stellholz in der Falle. Also was du so Mausefalle oder irgendwelche Falle gespannt ist und da ist so ein Stellholz da und schickt es. Und wenn das Tier dagegen tickt, dann fällt das Stellholz um und die Falle geht zu und die Maus ist tot. Das ist ein Skandalon. Wir sagen, wenn, für die ist das wie so eine Falle. Wenn wir sagen, Jesus, der Gekreuzigte, allein ist der Retter, dann sagen sie, das ist doch sowas Bescheuertes. Das versteht doch jeder. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann auch anderen nicht helfen. Da standen sie schon unter dem Kreuz am Karfreitag und sagten, steig herab vom Kreuz, dann glauben wir. Du hast doch anderen geholfen, hilf dir selbst. Die Logik unter dem Kreuz bei den Gegnern war, wer sich selbst nicht helfen kann, kann auch anderen nicht helfen. Deshalb kann doch ein ohnmächtiger, hingerichtet, sterbender nicht die Lösung unseres Lebens sein. Außerdem sagten die ganz frommen, das war dann noch ein theologisches Argument, wer so endet, ist von Gott verflucht. Und zu behaupten, dass ein solcher Verfluchter, solch ein erbärmlicher Scheiternder der Erlöser ist, der Messias ist, das ist Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. Und deshalb war die Feindschaft gegen das Kreuz sehr, sehr scharf. Sehr, sehr scharf. Also sie halten das für ein Ärgernis, für einen Skandal. Das, Gott ist doch nicht schwach. Und die anderen, es waren jetzt die Griechen, die Philosophen, die kamen aus ihrer Denktradition und die haben Europa geprägt, denn das ist auch bis heute unsere Denke. Die hörten das auch, sagt er, was erzählt der, wie hieß der Typ? Jesus von Nazareth, aha. Und wo ist das passiert? Ach, da hinten in der Provinz. Haben die schon fließendes Wasser? Das ist doch irgendwie, die haben doch von der Kultur noch nichts mitbekommen. Was ist da passiert? Da haben unsere Leute einen umgebracht, wie sie Tausenden umgebracht haben per Kreuzigung. Was meint er? Dieser Jesus soll die Lösung unserer Weltprobleme und unseres persönlichen Lebens sein? Haben die, die können, typisch sagt er, typisch Juden, die können nicht denken. Die denken eine geschichtliche Tatsache, die man datieren kann, an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit, könnte die Lösung eines der Weltprobleme sein. Aber geschichtliche Tatsachen sind immer nur ein kleines Beispiel. Sehen Sie, und diese Denke der Griechen, die hat sich in Europa fortgesetzt. Und einer, der sehr schöne Texte geschrieben hat und dessen Dramen Sie vielleicht im Theater auch gesehen haben, Gotthold Ephraim Lessing, der hat das auf den Punkt gebracht in seiner Kritik. Der hat gesagt, die Wahrheit besteht in ewigen Vernunftwahrheiten, nie in zufälligen Geschichtstatsachen. Geschichtstatsachen, das können immer nur Beispiele sein, die sind heute passiert oder vor 100 Jahren passiert oder in Bremen passiert oder in Kassel passiert oder in Jerusalem passiert. Es hat aber alles nur eine Bedeutung für diese Zeit und für diesen Ort und geht vorbei. Das ist europäische Denke von den Griechen. Die Wahrheit sind, deshalb reden die Leute heute von Werten, von Prinzipien, das wäre alles wichtig. Die Bibel aber sagt, Gott ist ein Gott der Geschichte. Er handelt in der Geschichte, er hat die Welt geschaffen, Raum und Zeit geschaffen, Licht und Masse gesetzt, der Sprache es werde Licht und es ward Licht. Er hat Abraham berufen und erwählt und gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dann beginnt die Geschichte des Volkes Israel, dokumentiert im Alten Testament, mit Zahlen, mit Namen, mit Taten. Und dann sagt er, die Lösung ist Jesus, der Gekreuzigte, gestorben, deshalb im apostolischen Glaubensbekenntnis, in evangelischen Gottesdiensten wird das gemeinsam gesprochen. Und interessanterweise ehren wir in direkter Weise dort einen super Verbrecher und nennen seinen Namen jeden Sonntag, nämlich Pontius Pilatus. Gelitten unter Pontius Pilatus. Warum muss man einen solchen Schurken, einen solchen Bluthund, einen solchen korrupten Verbrecher eigentlich in einem christlichen Glaubensbekenntnis Woche für Woche nennen? Weil die Bibel darauf besteht, Gott erzählt keine Märchen, es war einmal, sondern Pontius Pilatus regierte auf üble Weise zwischen 26 und 36 nach Christus. Und in dieser Zeit, 33, 30 dazwischen, passierte die Kreuzigung. Und das ist wesentlich beim Evangelium. Gott handelt in der Geschichte, in der Person des Jesus, der Messias ist, in seiner Kreuzigung, die da datierbar ist, so wie seine Geburt datierbar ist unter Augustus. Das begreift Europa bis heute nicht. Das sind Prinzipien, aber doch keine Person. So, und wir sagen, das beides ist bis heute noch wirksam. Leute folgen Jesus nicht und sagen, der hat doch keine Macht. Oder sie sagen, das ist doch was historisch dumm. Aber wir erleben heute, dass die Feindschaft gegenüber dem Kreuz des Jesus Christus noch radikaler ist. Eigentlich gab es das auch damals schon, aber so schroff, wie das heute ist, und zwar, das ist das Schlimme, gar nicht nur außerhalb der Kirche, der christlichen Kirche. Da wird man sich ja nicht wundern, wenn von außerhalb der christlichen Gemeinde die Botschaft vom Gekreuzigten attackiert wird, in Frage gestellt wird. Aber es war auch in der Kirchengeschichte schon immer so, was wir heute erleben, die radikalsten Angriffe kommen von innen. Was meine ich? Ich will Ihnen ersparen, dass ich hier einen Vortrag halte mit lauter Zitaten, aber ich werde Ihnen schnell zusammenfassend sagen, wo das Problem innerhalb unserer Kirchen heute liegt. Die heftigste Auseinandersetzung geht um die Bedeutung des Kreuzes. Ist das wirklich ein stellvertretendes Sühneleiden? Dieses grauenhafte Verbluten und Ersticken? Muss das sein, damit Gott in uns gnädig ist? Die Kritik heißt, was ist denn das für ein Gott? Was habt ihr denn für eine verkommene Gottesvorstellung? Glauben wir an einen Gott, der es nötig hat, dass sein eigener Sohn, sagt ihr doch, einziger Sohn, gequält und gefoltert wird, damit sein Zorn gedämpft wird und er uns begnadigt? Das ist doch krank, sagen sie. Das ist doch krank, eine solche Gottesvorstellung zu haben. Verstehen Sie, das ist doch ein ganz, ganz harter Angriff. Und dieser Angriff kommt von innerhalb der, ich meine, ich will jetzt keine Statistik sagen, aber ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein soll. Ich habe in einer wunderschönen Kirche, auch in Norddeutschland, auch backsteingotisch, Predigtverbot, hat der Kirchengemeinderat beschlossen, weil ich bei der Austeilung des Abendmahls gegen die Anweisung einer, wie heißt das bei euch, Bauherr, Kirchenvorstandsfrau, die mir vorher gesagt hat, bei uns sagt man bei der Austeilung des Kelches, Kelch des Heils für dich gegeben. Ich habe gehört und habe beim Abendmahl geholfen, ich hatte gepredigt, habe beim Abendmahl mitgeholfen und habe wie immer gesagt, Christi Blut für dich vergossen. Aber die Kirchengemeinderat hatte beschlossen, diese sadomasochistische Männerfantasie und Kreuzestheologie mit diesen blutrünstigen Abendmahlsworten kommt bei uns nicht mehr vor. Das haben die meisten von den Kirchenmitgliedern gar nicht kapiert. Denn das Wort Kelch des Heils für dich gegeben ist natürlich auch biblisch und auch nicht falsch. Aber dass man darauf dreht, sagen wir, das machen wir. Ein praktischer Theologe, inzwischen auch pensioniert, hat mehrere Bücher geschrieben, auch über Update des Glaubens und Abschiede von alten Wahrheiten, und hat gesagt, es wäre unzumutbar für die meisten Theologen, diese blutrünstigen Passionslieder, die Paul Gerhardt da geschrieben hat, oh Haupt voll Blut und Wunden und wer weiß was alles, das ginge ja keinem mehr, das könnte man ja gar nicht vertreten. Jemand hat gesagt, zu glauben, Gott hätte es nötig, dass sein Sohn getötet werden muss, damit er uns die Sünden vergeben kann, das wäre göttlicher Kindesmissbrauch. Und das ist so, das sind die eigentlich zentralen, harten theologischen Argumentationen, die wir unter Pastoren, Theologen in der evangelischen Kirche heute führen. So. Und das ist doch, ich kann ja verstehen, dass Leute, die empfindsam sind und an den Gott der Liebe glauben, sofort kapieren, ja, da kann doch was nicht stimmen. Gott ist doch die Liebe und er kann uns doch vergeben, so, einfach so, wir können es doch auch einfach so. Er muss doch nicht das blutige Opfer seines Sohnes haben, um uns gnädig zu sein. Was sehen Sie? Wir sind heute in einer Situation, die mindestens so scharf ist, wie sie in Korinth war. Und zwar nicht wegen irgendwelcher Drittrange, es gibt doch ethische Konflikte und wer weiß was, aber im Kern des Evangeliums geht es heute um die Auseinandersetzung. Daran scheiden sich die Geister. Damals auch. Sie sagen, das ist dummes Zeug und das ist moralisch eine Zumutung, was ihr da macht. So, jetzt ist die Frage halt, Paulus sagt, ja, sie sagen, das ist dummes Zeug, die einen, und die anderen sagen, das ist empörend, ein Skandal, das ist eine Zumutung, den gekreuzigten Jesus zu predigen als Rettung. Wir aber verkündigen ihn. Warum? Weil er, der Gekreuzigte, ist Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Ja, wieso? Wie soll ich das jemandem erklären heute, der sagt, hör mal, was glaubt ihr Christen denn da? Kann man das erklären? Warum? Das ist der dritte Punkt. Warum ist der gekreuzigte Jesus Gottes Weisheit und Gottes Kraft? Lassen Sie mich ganz einfach so anfangen. Jesus höchstpersönlich erklärt es selber. Das ist übrigens das Erste, was er am Auferstehungstag gründlich tut. Gab schon früher morgens flüchtige Begegnungen, hat aber nicht sehr viel gesagt. Außer den Frauen gesagt, geht hin, sagt's meinen Brüdern, ich will sie treffen. Aber dann macht er sich auf und läuft zwei weggelaufenen, enttäuschten, frustrierten Ex-Jüngern nach, die gerade frische Luft suchen und joggen gehen auf dem Weg nach Emmaus. Weil sie die Nase sowas wie voll haben von dem Ganzen, der Mischung aus Angst und Gerüchten in Jerusalem. Sie haben sich eingesperrt nach der Kreuzigung, sie wussten, alles vorbei, war alles eine Enttäuschung. Wir dachten, er würde Israel erlösen, aber jetzt haben sie ihn gekreuzigt. Er hat verloren, 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 mausetot, alles widerlegt. Dann kamen die Frauen und sagten, das Grab ist leer, er lebt. Er sagt, jetzt müssen wir weg hier. Die drehen durch. Frauen werden hysterisch, hier müssen wir weg. Dann machen die beiden sich ab auf den Weg. Ich war nach Emmaus. Ist ja gesund. Joggen ist immer gesund, wenn man den Kopf klar kriegen will. Und Jesus als der unbekannte Dritte gesellt sich zu ihnen und fragt sie aus. Was denn? Und so, und dann lesen sie Lukas 24, was Jesus ihnen alles erzählt. Er fragt sie, was ist denn da passiert? Und dann sagen sie, ja, wir dachten, er würde, aber sie haben ihn gekreuzigt und jetzt kommen die Frauen. Und dann erklärt Jesus, und das sind so kostbare Worte. Sehen Sie, das ist jetzt nicht die Theologie eines Theologen, der sich überlegt, wie werden wir jetzt mit dem Problem der Kreuzigung fertig, theologisch, sondern der Auferstandene selber erklärt seinen Ex-Jüngern, die waren es ja nicht mehr, die waren ja verzweifelt, die sagten, mit Jesus sind wir fertig. Kreuz ist die Sackgasse, wir sind mit Jesus fertig. Und dann sagt er ihnen, ihr Dummköpfe, Jesus ist seelsorgerlich nicht so besonders einfühlsam, ihr Dummköpfe, Luther übersetzt, ihr Toren, das hört sich ein bisschen zu feierlich an, es war richtig ein kritisches Schimpfwort, ihr Dummköpfe, ihr habt zu träge Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus, der Messias, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Was macht Jesus? Er hält eine Bibelstunde und legt das Alte Testament vom Anfang bis zum Ende aus. Das ist eine Menge Holz. Von Mose bis durch alle Propheten. Und er geht durch und erklärt am Alten Testament, dass es eine Notwendigkeit gab, dass der Messias, den Gott schickt, durchs Leiden zum Sieg zur Herrlichkeit geht. Er zitiert nicht nur zwei, drei Prophetenstellen, er hätte ja auch sich konzentrieren können auf Jesaja 53, diese mächtige Prophetie. Nein, er sagt von Anfang an, von der Schöpfung an und über den Sündenfall, jedes Reden und Handeln Gottes ist ein Ausdruck seiner Liebe, dass er seine Geschöpfe sucht. Die ganze Geschichte dokumentiert im Alten Testament, dass die Menschen ihn vergessen, es besser wissen, den Rücken kehren, ihr eigenes Leben leben, die Welt kaputt machen, ihr Leben kaputt machen und trotzdem meinen, wir wissen es besser. Und Gott läuft ihnen nach, er schickt Propheten, er schließt Bund und er sagt, ich will euch zurücklieben. Bis zum Höhepunkt und Tiefpunkt, dass er selber in Jesus kommt, in den Messias. Und er geht unter die Lasten und trägt sie. Er trägt das Gericht, das diese Welt verdient hat. Sie und ich, jeder von uns. Gott selbst wird Mensch. Gott selbst wird Mensch. Die Leute, die sagen, wie kann denn das ein Vater seinen Sohn sterben lassen? Das sind dieselben Leute, die mit der Schulter zucken und sagen, ja, wie könnt ihr nur an die Dreieinigkeit glauben? Die Dreieinigkeit Gottes ist das Kerngeheimnis des Evangeliums. Am Kreuz passiert nicht ein Deal zwischen dem Vater und dem Sohn, sondern in Jesus ist Gott selbst. Dass er der Sohn ist, heißt, er schickt eben keinen Lehrer, der uns eine Lehre mitteilt. Er schickt auch nicht nur einen Propheten, der ein Wort sagt im Auftrag. Er kommt selbst, er ist der einzigartige Sohn. Gott selbst, der Richter, geht an die Stelle des Gerichteten. Er selbst trägt es. Er selbst. Und deshalb ist das nötig. Und deshalb ist das der Ausdruck der Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die dem vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich hatte eine Schlüsselerfahrung. Ich habe auch in meinem Leben, wie viele Menschen, damit gekämpft, wie ist das mit dem Kreuz? Ist das wirklich nötig? Muss man das so sagen? Kann man das nicht anders, einfacher sagen, dass die Leute es leichter annehmen können? Bis ich als junger Vikar, so als Pastorenlehrling in Jerusalem war und dort in den Sommerferien, ich arbeitete in einer Schule in Bejala dort und in der Oberstufe und habe mit denen alles Mögliche gemacht und gepredigt in der Erlöserkirche in Jerusalem, dort jeden zweiten Sonntag. Und in den Sommerferien, wo in der Schule nichts war, nahm ich an einem Islamkunde-Seminar in St. George's, der anglikanischen Kathedrale in Jerusalem, teil und traf dort wichtige Leute. Unter anderem den iranischen Bischof Hassan Dekani Tafti. Es sind inzwischen beim Herrn, er musste den Iran verlassen nach der Khomeini-Revolution. Er war ein Isfahan-Bischof. Wir haben ihn seinen Sohn ermordet, ihn und seine Frau ermorden wollen. Er ist dann in Oxford im Exil gestorben. Er war noch in Deutschland, hatte auf Konferenzen hatte ich ihn und er hat seine Lebensgeschichte erzählt. Was ist daran interessant? Er war früher Muslim. Und er erzählt, er hat das in einem kleinen Büchlein, Design of My World, Bild meiner Welt, beschrieben. Und hat es damals erzählt, und das hat mich erschüttert. Er hat erzählt, dass er als Moslem nicht glauben konnte, dass Jesus, der Gekreuzigte, Gott sein konnte und der Erlöser. Und dass das nötig ist zur Rettung. Denn der Koran ehrt ja Jesus als den größten Propheten. Kurios. Im Koran steht, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Jeder gläubige Muslim glaubt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren ist. Das glauben die meisten meiner Kollegen nicht, als evangelische Pastor. Aber jeder Muslim glaubt das, weil es im Koran steht. Geboren von der Jungfrau Maria. Und dass er Wunder getan hat. Eins aber leugnet der Koran, das ist ganz, ganz wichtig, in Sura 4, Vers 157, 58. Wenn Sie sagen, Sie haben Jesus, den Gesandten, getötet, dann lügen Sie. Sie haben ihn nicht getötet, sondern einen, der ihm ähnlich war. Dann kommt die Begründung. Denn Gott ist allmächtig und weise. Es wäre eine Widerlegung der Allmacht und Weisheit Gottes, wenn er zulassen würde, dass sein Prophet, im Islam ist Jesus nicht der Sohn Gottes, das ist eine große Sünde, die nicht vergeben wird, aber er ist der größte Prophet, Isa. Und es wäre unglaublich, Gott würde nie zulassen, es würde seiner Weisheit und Allmacht widersprechen, wenn er zulassen würde oder hätte zugelassen, dass sein Prophet getötet wird. Deshalb ist das eine Lüge, wenn man behauptet, dass er gekreuzigt ist und gestorben. Das ist die Lehre des Korans. Das heißt, sie reden sehr viel Gutes über Jesus, aber im Kern des Evangeliums, das Herzstück des Evangeliums, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. 2. Korinther 5. Gott in Jesus stirbt und versöhnt die Welt. Das ist das Herzstück. Das darf auf keinen Fall sein. Begründung, nicht historisch. Sich passiert, ist eigentlich Quatsch, gibt heidnische Schriftsteller aus der Antike, Sueton und Tacitus, die sagen, dass Jesus gekreuzigt ist, kann man nicht leugnen, über die Bedeutung kann man streiten vielleicht. Aber warum der Islam ist in dieser Hinsicht typisch wie der natürliche Mensch von heute. Die meisten Deutschen teilen das Gleiche. Wenn Gott mächtig ist, da hätte er nicht zugelassen, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und das ist doch nicht Weisheit, das ist doch dummes Zeug. Da sind sich alle über die Religion der Islam, vertritt hier nur die normale Religiosität des gottvergessenen, gottfernen Menschen. Und deshalb sind ja viel noch Leute, die die Kirchensteuer bei der Kirche, christlichen Kirche ablieben, ihrem Denken längst Muslime. Denn sie sehen das mit dem Kreuz als völlig unmöglich an. So, das ist das eigentliche Problem. Hassan Dekani Tafti sagte dann, damit habe ich gekämpft als Moslem. Ich konnte es nicht annehmen, bis ich begriffen habe. Den Satz werde ich nie vergessen. If love meets rebellion, the result cannot be anything but suffering. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, kann das Ergebnis nichts anderes sein als das Leiden der Liebe. Die Liebe Gottes begegnet der Rebellion des Menschen. Der sagt, ich weiß es besser, ich brauche dich nicht, ich bin mein eigener Herr, ich brauche deine Gebote nicht. So. Eigentlich müsste Gott in seiner Heiligkeit mit vernichtendem Gericht reagieren. Ja, Gott ist heilig. Aber in seiner Liebe begegnet er dieser Rebellion. Und deshalb gibt es eine Logik. Darum musste der Messias ins Leiden gehen zur Herrlichkeit. Wo Liebe auf Rebellion trifft, führt es dazu, dass die Liebe ins Leiden geht. Das nennt Paulus die Weisheit Gottes. Es gibt eine Logik. Es ist nicht dummes Zeug. Es ist nicht beliebig. Gott hätte nicht sagen können, musst den Knopf an die Backe nähen, dann wirst du erlöst, ist ganz egal. Sondern nur, dass Gott selbst, der Richter, das Gericht trägt, das uns in Ewigkeit verdammt. Nur das kann eine Rettung bringen. Und jetzt muss man sagen, nur Gott kann es. Nur Gott kann es. Denn das sagen wir Stellvertretung, das kann kein Mensch. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Wir Menschen möchten es auch. Stellen Sie sich bitte das vor, da ist eine Mutter und ein Vater, die halten ihr Kind in den Armen, das am Blutkrebs stirbt. Und in dem Schmerz der Liebe sagen die Eltern, wenn wir doch diesen Krebs dir abnehmen könnten, gerne, gerne würden wir diesen Tod sterben, damit du leben kannst. Das ist Elternliebe. Solche Freundesliebe kann es geben. Das Schreckliche ist, unsere Liebe ist ohnmächtig, wir können nicht tauschen. Jeder stirbt seinen Tod selbst. Wir können uns nicht identifizieren. Also identifizieren heißt derselbe werden. Wir können uns reindenken, wir können mitempfinden, wir können uns das wünschen. Das können wir alles. Aber wir können dem anderen sein Leben und sein Sterben nicht abnehmen. Sie können mir mein Leben nicht abnehmen. Ich kann ihnen ihrs nicht abnehmen. Und das ist die schreckliche Grenze, Ohnmachtsgrenze menschlicher Liebe. Der Einzige, der nicht gefangen ist in dieser Ohnmacht und Begrenzung, ist der Schöpfer des Universums, der Raum und Zeit geschaffen hat, aber nicht in Raum und Zeit gefangen ist. Er ist das, was kein Mensch kann. Er kann sich mit uns identifizieren. Gott wird Mensch in Jesus. Und er zieht sich unser Leben an. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Darum bitten wir an Christi statt, schreibt Paulus 2. Korinther 5, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Was heißt das? Das heißt, Jesus ist zur Lüge, zum Hass, zum Ehebruch, zum Raub, zur Menschenverachtung in Person gemacht, der einzig Gerechte. Und er wird so behandelt am Kreuz, als wäre die Lüge, der Hass, der Ehebruch, der Mord in Person. Das steht wahrlich da. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Gerechtigkeit Gottes würden. Er tut das, was kein Mensch tun kann. Er nimmt unsere Stelle ein. Ich habe Verständnis für jeden Menschen, der sagt, das kann ich schwer verstehen. Wir Menschen können nur verstehen, leicht verstehen, alle Dinge, die wir auch sonst erleben und kennen. Wo man sagt, aha, habe ich schon mal gesehen, oder das kann ich auch noch mal machen, das kann man vielleicht sogar im Labor noch mal machen. Das nennt man eine Analogie. Es gibt Parallelen. Und wenn es Parallelen zu etwas gibt, dann können wir das wiedererkennen, dann können wir das verstehen. Aber es gibt zum Kreuzestod und zur Auferstehung von Jesus keine Parallele. Es gibt auch zur Schöpfung der Welt aus dem Nichts keine Parallele. Deshalb entweder wird das die Voraussetzung für all unser Denken und ich beuge mich und ich nehme es an und erfahre, es ist die Wahrheit. Und dann fängt mein Leben neu an und mein Denken fängt neu an. Oder ich sage, ich kann das und will das nicht annehmen. Meine Voraussetzungen gelten, das gibt es nicht. Dann kann ich die Botschaft vom Kreuz nur für dummes Zeug halten und für eine Beleidigung des Anstandes moralisch empfindender Menschen. Das ist das Problem. Nicht erst heute. Paulus hat das selber durchgemacht. Und er sagt, das ist es. Stellvertretung konnte ich nicht annehmen. Der Messias am Kreuz, der Erlöser, unmöglich. Aber ich bin ihm begegnet und nun preise ich ihn. Das, was die Menschen für dummes Zeug halten, ist die Weisheit Gottes. Und was sie für eine ohnmächtige Schwachheit halten, ist der Machtbeweis der Allmacht, der Rettungsliebe, die es von Gott gibt. Das ist das tiefste Geheimnis des Evangeliums. Paulus sagt es dann so, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Vertrauen zu Jesus. Galater 2, Vers 19 und 20. Und so hat es Jesus schon gesagt. Ist Ihnen das eigentlich klar? Matthäus 16, Vers 24. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was heißt denn das? Die Leute denken immer, das Kreuz auf sich nehmen, heißt, ich habe ein Zipperlein, es gibt Probleme und das muss jeder so tragen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist Unsinn. Natürlich hat jeder sein Päckchen zu tragen, aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Das Kreuz auf sich nehmen, das heißt, wie Jesus das erleben musste, dass das Todesurteil gefällt war, dann musste der zur Hinrichtungsstätte gehen und musste dann den Querbalken selber tragen. Und auf der Stelle, bis zur Hinrichtungsstelle, war der sozusagen Dead Man Walking. Der war tot. Da gab es keinen Rückkehr mehr. So sagt Jesus, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann nehmt euer Kreuz auf. Betrachtet euch so. Ja, ich habe mein Leben verwirkt. Ich habe keinen Ausweg mehr. Nur Jesus, der an meiner Stelle das Gericht getragen hat.
ist mein Retter. Und mit ihm lasse ich mich jetzt ans Kreuz nageln. Ich nehme das an, dass er das Gericht über mich trägt. Und mit ihm will ich verbunden sein und ihm vertrauen. In ihm will ich leben. Und deshalb, Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Ich verdanke dir mein ganzes Leben. Du hast mir mein verdammtes Leben abgenommen und du füllst mich mit deiner Heiligkeit, Gerechtigkeit und Liebe im Heiligen Geist. Ich will jetzt nur noch, was ich jetzt lebe im Fleisch, im Vertrauen zu dir leben. Ich will auf dich hören, aus der Kraft deines Geistes, nach deinem Wort. Das ist Nachfolgen. Ich gehöre ganz und gar Jesus. Auf der Basis der totalen Gewissheit, er hat das Gericht für mich getragen. Ich bin gerettet, ich bin sein Kind, ich bin frei. Alle Gewissheit des Glaubens und der Rettung beruht darauf, dass die Kreuzigung Jesu in der Auferstehung bestätigt, gilt, dass das wirklich Stellvertretung für uns ist. Es geht mir heute Abend nicht darum, dass Sie einen schwierigen theologischen Gedanken fassen, sondern es geht mir darum, dass Sie Ihr Herz anrühren lassen von diesem Zuspruch dieser radikalen, allmächtigen Liebe Gottes. Gerhard Ter Stegen hat das vor 300 Jahren gedichtet. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Aufs Kreuz schaute. Das ist Allmacht der Liebe. Wer wissen will, wie allmächtig Gott ist, muss aufs Kreuz schauen. Wie er unter die Lasten geht und die geballte Zerstörungsmacht der Sünde und des Satans wegträgt, die mich erdrückt, und ich darf frei sein. Und so wird dieses Kreuz das große Pluszeichen vor unserem Leben. Das Zeichen der strahlenden Gewissheit. Gott lügt nicht. Er schafft deine Freiheit. Und deshalb gibt es keinen schöneren Platz, als niederzuknien vor diesem Kreuz und zu sagen, Herr, alle meine Besserwisserei, meine selbstgerechte Besserwisserei und erst recht diese Besserwisserei, mit der ich deine Gebote mit Füßen getreten und verachtet habe, ich schmeiß sie unter dein Kreuz. Danke, dass du alles getragen hast und dass mir alle meine Sünden vergeben sind. Verstehen Sie, mit dieser Gewissheit werden Sie auch begreifen, es geht nur noch um eins in dieser Welt, das weiterzusagen. Weiterzusagen. Damit all die, die Botschaft vom Kreuz und von Jesus für dummes Zeug halten und die Nase rümpfen und dagegen sind, dass sie einen Geschmack bekommen, weil sie Menschen treffen, die es erlebt haben. Jesus ist der Retter, die Kraft und die Weisheit Gottes. So, Herr, beten wir dich an und preisen dich, der du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.
Ulrich, vielen lieben Dank, dass du uns in dieser Deutlichkeit noch einmal das Kreuz vor Augen gemalt hast. Vielen Dank dafür. Wir wollen Antworten auf das Gehörte mit dem Lied 95. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Ulrich, noch einmal vielen lieben Dank für diesen gewaltigen Vortrag, der uns das Kreuz vor Augen gestellt hat. Wir haben jetzt Gelegenheit, vielleicht 2, 3 Fragen zu hören aus dem Publikum. Ich gehe dann hier rum mit dem Mikrofon. Ihr dürft Fragen stellen und Ulrich wird dann schauen, dass er sie beantwortet bekommt. Ihr müsst euch natürlich melden, dann komme ich zu euch.
Ich will Dankeschön sagen, denn das Bild, was du uns gefügt hast mit Jesus am Kreuz, also dass die Liebe auf den, das fand ich richtig toll, das hatte ich noch nicht so im Blick.
Das war ein tolles Momentum halt, die Liebe trifft auf die Religion, ja. Also nur eine Bestätigung, keine Frage. Das ist natürlich methodisch, didaktisch ganz super, wenn es gar keine Fragen gibt, alle alles verstanden haben. Aber da ist einer, jawohl, hinten. Hinter dir.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Haben Sie einen Tipp, wie geht man damit um, wenn man so etwas Tolles hier gerade gehört hat und man hat Leute eingeladen und die sitzen jetzt und kommen nicht und man macht das immer wieder und die Leute sagen,
wir können nur bitten und einladen und Einladungen kann man ablehnen. Wir bitten. Paulus schreibt in 2. Korinther 5 ja auch, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das gehört zur Ohnmacht der Liebe. Wir hören nicht auf zu bitten und einzuladen. Aber wir müssen ertragen, haben Sie Geduld. Also glaube ich, jeder von uns kennt diese Schmerzen. Dass man Menschen hat, von denen man sich wünscht, dass sie endlich irgendwie das mal hören. Aber geben Sie nicht auf. Wir bitten an Christi statt.
Da ist noch eine Frage.
Also ich war mit dem, was Sie gesagt haben, sehr verstanden, bis auf eine kleine Sache, die ich tatsächlich anders erlebe. Musik ist in meinen Augen nicht nur eine Geschmackssache, auch nicht die Musik, die in Gottesdiensten gespielt wird. Denn Musik, ist mein Eindruck, ist ein ganz großes Einfallstor des Widersachers, der unsere Jugend, massiv unsere Jugend verführt und auf falsche Wege bringt. Und das leider auch im christlichen Bereich.
Ich verstehe, habe das nicht so akustisch nicht so ganz verstanden. Kannst du nochmal wiederholen?
Ja, ich kann nochmal wiederholen. Es geht darum, dass der Bruder sagt, dass er mit allem einverstanden sei, was du gesagt hast, aber die Frage der Musik, dass es letztlich egal sei, das würde er anders beurteilen, dass eben tatsächlich eben auch durch die Musik ein Einfallstor falscher Lehren in die Gemeinden einfach geöffnet wird.
Ja, gut, es gibt auch Musik, die da nicht hin passiert, aber die Bandbreite ist groß. Die Bandbreite ist groß. Und Sie müssen entscheiden, ob das eine die zentrale Frage ist, an der sich alles scheiden muss. Und ich sage, Kulturfragen werden immer unterschiedlich. Ich habe gestern gepredigt in Göttingen und war eingeladen von einer internationalen Gemeinde, die geleitet wird von einem Freund und Bruder, den seine Gemeinde in Kamerun, Yaoundé, eine große Gemeinde mit 10.000 Mitgliedern, mit seiner Frau zusammen vor über 15 Jahren als Missionare nach Deutschland geschickt haben. Und wir waren in der Gemeinde, waren vielleicht 80, 90 Leute versammelt und die Musik war so laut, dass ich mir die Ohren zustopfen musste. Und das ist ein kulturelles Problem. Aber Sie kennen nicht alle Musik passt zu jeder Kultur. Aber es sind nicht die Grundfragen des Glaubens. Und wenn man diese Kulturfragen hochzieht, kann man machen. Aber dann verschiebt man die Mitte. Es kann nicht jede Musik, in jeder Gemeinde muss sich einigen und sagen, was für einen Stil machen wir. Man kann nicht alles machen. Okay. Aber auch wenn man einen bestimmten Stil sich wählt, muss man nicht deshalb sagen, dass andere sind keine Jesus-Nachfolger. Das Christsein entscheidet sich nicht am Musikstil, um das in aller Klarheit zu sagen, sondern am Kreuz von Jesus und nichts anderes. Und Kulturen sind sehr unterschiedlich. Und das sage ich in aller Freiheit. Ich wusste gerade auch, ich bin ja froh, ich genieße ja hier eure Kultur, die ihr habt. Aber mein Gottesdienst gestern, den möchte ich nicht missen. Kurioserweise war ich dann bei einem chinesischen Ehepaar zum Mittagessen mit meiner Frau eingeladen. Die waren als Atheisten nach Deutschland gekommen und haben sich in Deutschland bekehrt. Und die waren jetzt in den Gottesdienst auch gekommen, weil wir uns treffen wollten. Aber die waren Chinesen und sie sagten, es ist nicht unsere Kultur. Also uns ist das alles viel zu laut. So, es gibt so ein Reichtum an verschiedenen Kulturen, nicht nur in verschiedenen Teilen der Welt, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaft schon. So, dass man bitte schön sagen, mir muss nicht alles gefallen, was anderen gefällt. Aber das hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern es ist Geschmacksfragen. Und ich werde keine satanische Rockmusik bei Evangelisation aufführen und sagen, da ist ein anderer Inhalt drin. Aber deutsche Marschmusik ist die Marschmusik des Todes. Die wurde erfunden, um Soldaten die Tötungshemmungen zu nehmen, damit ihnen das Ermorden leichter fiel. Also ob das nur wirklich eine Erfindung des Heiligen Geistes ist, nur weil die Deutschen die Marschmusik so gerne haben, mag ich doch mal bezweifeln. Also Paulus, die Antwort von Paulus im Korintherbrief heißt, es gibt tatsächlich viele Dinge, über die sich Gemeinden zerstreiten. Achtet darauf, wo die eigentliche Spaltung ist, zwischen denen, die gerettet sind und verloren sind. Und Gott will, dass Menschen gerettet werden. Nehmt diese Spaltung ernster als alle anderen Spaltungen, die euch möglicherweise schwerfallen. Ist meine Meinung. Da ist noch mal.
Dass das Eigentliche hier in Deutschland nochmal angesprochen werden und nicht durch Mischgeist und so weiter kaputt gemacht wird.
Ja, aber das hat ja Bruder Partei auch klar deutlich gemacht, dass das Eigentliche das Kreuz ist. Das ist die Mitte.
Ja. Habe ich
ja. Das, ja. Ich hab eine letzte Frage noch hier hinten.
Ja, ich hatte noch eben eine Frage und zwar.
Die Akustik, ja, aber Olli, du wirst übersetzt.
Ich übersetze, ja. Wie genau ladet man den Menschen ein, vom Kreuz zu erzählen? Und passiert das dadurch, dass man einfach zum Beispiel in der Schule auf die Leute zugeht oder Leute, die man im Leben kennt? Oder dass man einfach dadurch, wie man lebt, dass die Leute das bemerken und darauf aufmerksam werden?
Also Frage richtet sich nochmal um die Einladung. Wie kann ich in der Schule einladen? Wie kann ich tatsächlich Menschen aufs Kreuz
hinweisen? Komm nach vorne, ich bin irgendwie hilflos. So schön hoch.
Ja. Versuch's nochmal hier vorne. Also, ging nochmal um die Frage der Einladung. Wie kann ich konkret in der Schule jemanden und das Kreuz einladen? Wie kann ich jemanden ansprechen? Genau auf das, was du erzählt hast, eben noch nicht.
Auf die Gelegenheit warten, wo ich das erzählen kann. Da gibt's kein Patentrezept. Ich bete dafür, Herr, gib mir Wachsamkeit, dass ich in Situationen, wo Menschen offen sind dafür oder ein Stichwort geben, erzähle von dir. Man muss darauf warten und die Türen nicht eintreten. Aber es gibt Gelegenheiten, wo ich dann erzählen kann. Die beste Form ist ja, dass ich erzähle, wie es in meinem Leben gewesen ist. Da kann man am besten drüber ins Gespräch kommen. Oder dass man jemand anders fragt, wie ist das eigentlich bei dir? Wie denkst du über Gott? Was heißt Liebe Gottes für dich? Und dann hör ihm zu, was er erzählt. wenn ich einem Menschen erst einmal zuhöre, gewinne ich das Recht, auch selber gehört zu werden. Dann kann ich Rückfragen stellen. Also im Gespräch ist es oft nicht das Hilfreichste, dass ich einfach anfange zu predigen. Naja, manchmal geht es auch auf der Straße. Aber sei wachsam, seid wachsam für die Situationen, die im Alltag sich bieten, dass wir einen Hinweis auf Jesus geben können, etwas erzählen können von unserer eigenen Erfahrung, die wir mit Jesus gemacht haben, und dann eine Einladung aussprechen.
Ja, und diese Antwort, die nehme ich direkt einmal als Stichwort, eine Einladung aussprechen, also lieben Dank. Das können wir alle machen, auch hier einen Zettel mitnehmen und nochmal sagen, ja, wenn es euch heute gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen konntet und wenn ihr tatsächlich jemanden habt, den ihr ja, in Kontakt mit Jesus bringen wollt, einfach nochmal einladen, dann kommt doch morgen mal mit. Einfach machen. Und ihr seid natürlich auch recht herzlich eingeladen, wiederzukommen, morgen. Nämlich dann wird es gehen um 19.30 Uhr, um 1. Korinther 6 und Gotteslob mit dem Körper. Ich habe die Stichpunkte schon gesehen, wird ein ganz, ganz spannendes Thema auch. Ich möchte gerne noch mit uns zusammen beten. Wir sprechen dann noch das Vaterunser und ich möchte euch und sie dann gerne noch segnen. Ihr lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen würde ich Dank sagen, dass du uns heute durch den Mund von Ulrich noch einmal das Kreuz so vor Augen gestellt hast. Und das, was wir dort haben sehen dürfen noch einmal, das, was ich noch einmal habe sehen dürfen, Herr, dafür wollen wir dir Dank sagen. Danke, dass deine Liebe unsere Rebellion aufgenommen hast und dass du alles für uns gut gemacht hast. Danke, dass es für uns die Gotteskraft ist, durch die wir selig werden, durch die wir gerettet werden, Herr. Wir loben und preisen dich darüber. Aber wir haben das eben auch bei den Fragen schon gehört, Herr. Wir wünschen uns so sehr, dass wirklich alle Menschen in dieser Welt Kontakt bekommen mit dieser deiner Rettungsbotschaft vom Kreuz, Herr, dass sie erleben, dass du eben ihr Retter auch bist, Herr. Und da wolltest du uns immer wieder auch gebrauchen in dieser Welt, dass wir das weitergeben, Herr, und dass wir Menschen auch davon erzählen, was du am Kreuz von Golgatha getan hast, Herr. Danke, dass noch Gnadenzeit ist und dass wir die Gelegenheit haben, eben diese deine Botschaft vom Kreuz weiterzugeben. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der heute Abend gekommen ist, der zugeschaltet ist, um dein Mitgehen. Du weißt um diejenigen, denen es nicht gut geht. Du weißt um die Kranken, du weißt um die Einsamen, du weißt um die Trauernden, Herr. Du weißt um diejenigen, die vor Fragen stehen, wie es weitergeht. Wir wollen dich für jeden Einzelnen bitten, Herr, dass er immer wieder bei dir, dem Gekreuzigten, Antworten findet, Herr, und dass du ihn segnest, führst und leitest. Und so wollen wir am Ende dieses Abends uns dir anbefehlen, in und mit dem Gebet, Herr, dass du uns selber zu beten gelehrt hast und sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht mit dem Segen und dem Schutz unseres allmächtigen Gottes in diesen Abend. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.